In genau dieser Sekunde startet Staffel 2 von Welle lernen digital. Ich heiße Jochen Moos-Meyholz, darf als Host durch diese Podcast-Reihe führen. Ab jetzt gibt's wieder jeden Monat eine neue Folge aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Und ich freue mich über alle Menschen, die entweder schon bei Staffel 1 dabei waren oder jetzt den Weg neu in unsere kleine Podcast-Reihe gefunden haben. Wir hören zu Beginn einen Ausschnitt. Und zwar kommt der aus einem Gespräch mit Dr. Kai Adenstedt vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung in Sachsen-Anhalt.
Das trotzdem ist eigentlich für mich an der Stelle so ein kleines Wunder. Man könnte sagen, in so einer Situation, wo die Unterrichtsversorgung so schlecht ist, wo es so vielfältige Herausforderungen in den Städten gibt, aber auch auf dem Land, ist eigentlich gar kein Raum für ein pädagogisches Entwicklungsprojekt.
Was es genau mit dem Trotzdem und mit dem kleinen Wunder auf sich hat, das hören wir später in diesem Podcast in unserer Rubrik Hashtag Trotzdem. Das Team vom Podcast Welle Lernen Digital hat sich vorgenommen, dass wir in der zweiten Staffel jede Folge stärker nochmal an einem einzelnen Oberthema ausrichten. Und für diese Folge hier ist es das große Thema Individualisierung. Ich zitiere dazu aus der Vision des Kompetenzverbunds Lernen Digital. Da steht: Eine hochwertige Lehrkräftebildung ist Voraussetzung für die notwendige Transformation der Schulen. So stellen wir sicher, dass SchülerInnen aktiv und selbstwirksam an unserer Gesellschaft teilhaben und zu GestalterInnen ihrer digital geprägten Zukunft werden. Der Schlüssel dazu ist guter Unterricht, der sie beim Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen individuell fördert. Zitat Ende. Was genau bedeutet dieses individuell in individuelle Förderung? Darauf gibt es hier in diesem Podcast gleich aus drei verschiedenen Richtungen Antworten. Wir haben zum einen Sprachnachrichten eingesammelt von 5 Praktikerinnen, die über ihre eigene Individualität beim Lernen sprechen. Dann haben wir ein Gespräch, aus dem ihr eben schon einen Ausschnitt gehört habt, über ein sehr innovatives Projekt aus Sachsen-Anhalt. Und zum Start geht's gleich für ein ausführliches Gespräch zum Thema digitale Lerndokumentation nach Leipzig. Los geht's. Ich war in Leipzig für einen Teil dieses Podcasts, für ein ausführliches Gespräch, und zwar in der sogenannten Leipziger Modellschule, LEMO. Und wenn man da hinkommt, dann ist es nicht ganz frei von Irritationen, denn die Schule befindet sich in einem Einkaufszentrum. Und der Schulhof ist quasi der Hinterhof vom Einkaufszentrum, den man sich aber viel grüner vorstellen muss, als man sich das vielleicht so als erstes tun würde. Die Schule wird nächstes Jahr umziehen in ihren richtigen Standort, in ein altes Postgebäude. Und insgesamt, sowohl dieses Postgebäude wie auch das Einkaufszentrum, liegt in einem Stadtteil, das ich jetzt von außen beschrieben nicht unbedingt wahrgenommen habe als so die Schokoladenseite von Leipzig. Und dennoch, oder vielleicht genau deswegen, ist es der Anspruch der LEMO, eine Schule für alle Kinder zu sein. Das heißt, diese individuelle Förderung darf nicht nur außen draufstehen, sondern muss auch innen drin sein. Besonders erwähnenswert in Sachen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis ist für die LEMO, dass zum Gründungsteam der Schule eine Professorin gehörte, dass die Schulleitung gar keine Lehrerin ist, nie eine war, nicht dafür ausgebildet ist, und dass die Lehrerin nicht Lehrerin heißt, sondern Lernbegleiterin und selbstverständlich alle drei zusammen zum Podcast mit mir kommen wollten. Ich stelle kurz vor, Christine Nahr ist die Schulleiterin der Leipziger Modellschule LEMO, sie ist Bildungspraktikerin mit medienpädagogischem Fokus. Antonia Gleisberg ist die Lernbegleiterin in der Stammgruppe 2, das umfasst das, was woanders 4. bis 6. Klasse heißen würde, der Leipziger Modellschule. Und dann ist Professor Dr. Gerlind Große dabei, Professorin für frühkindliche Bildungsforschung an der FH Potsdam, außerdem Geschäftsführerin der Leipziger Modellschule. Es geht um digitale Lerndokumentation als möglichen Schlüssel für individualisiertes Lernen. Los geht's! Wir sitzen in Leipzig, genauer gesagt in der Leipziger Modellschule, kurz LEMO. Wir werden in diesem Gespräch mehr über diese Schule erfahren und insbesondere zu dem Schwerpunkt sprechen, den wir gleich kennenlernen werden. Individualisiertes Lernen und die digitalen Möglichkeiten, die wir haben für die Lerndokumentation. Mit mir sitzen 3 Menschen am Tisch, und damit wir gleich deren Stimme mit deren Person und dem Inhalt verbinden, machen wir gleich die dreifache Challenge. Antonia, darf ich dich als erstes bitten zu sagen, wer bist du und wie lautet deine Antwort auf unsere Einstiegsfrage? Die lautet heute: Erinnerst du dich an einen Moment, in dem du gedacht hast, genauso müsste Lernen immer sein?
Ja, hallo. Ich bin Antonia Gleisberg, seit 3 Jahren Lernbegleitung an der Leipziger Modellschule und Stammgruppenleitung der Stammgruppe 2, die aus 4. bis 6. KlässlerInnen besteht. Und zu der Frage, nach dem Referendariat hatte ich schon genug vom Regelschulsystem, weil ich da schon bei Grundschulkindern Leistungsdruck und Schulangst erlebt habe. Und hier an der LEMO wollte ich dem ganzen System Schule nochmal eine Chance geben und habe das erste Mal erlebt, dass Kinder wieder Freude am Lernen entdeckt haben und es gar nicht so doll darum geht, Unterricht zu erteilen, sondern Lernen zu ermöglichen. Genau, das war für mich so der persönliche Wendepunkt, wo ich dachte, so muss Lernen funktionieren.
Exzellent. Christine.
Ja, ich bin Christine Nahr. Ich bin Schulleiterin der Leipziger Modellschule und ursprünglich und jetzt nicht mehr hauptsächlich komme ich aus der schulischen Arbeit mit so einem medienpädagogischen Schwerpunkt, würde ich sagen. Und um die Frage zu beantworten, ich habe seit vielen Jahren ein Projekt machen dürfen und hoffentlich noch lange, die Maker Days for Kids, ein außerschulisches Projekt, eine Werkstatt auf Zeit für Kinder. Und da habe ich schon beim ersten Mal der Durchführung gemerkt, was es bedeuten kann, wenn Erwachsene sich darum kümmern, gute Infrastruktur zu geben, also Menschen, Materialien, genügend Geld, damit Kinder gut ins Machen und Gestalten kommen können. In einem relativ offenen Setting, aber schon mit Strukturen und Abläufen und so weiter. Und das hat mich so begeistert, dass ich gemerkt habe, erstens, wow, ist das spannend, sich zu überlegen, wie das mit Lernen nochmal anders funktioniert. Und das möchte ich gerne machen, richtig lange und intensiv und vor allem mit Bezug auf Schule, weil das ist natürlich nochmal eine andere Form. Das ist ein freiwilliges Ferienprojekt und Schule hat natürlich andere Fragen der Freiwilligkeit, sage ich mal. Deswegen ist es ganz schnell entstanden, zu sagen, das ist Lernen, so wie ich mir das vorstelle und ich möchte gerne daran teilhaben, dass das mit Schule so funktioniert.
Danke. Gerlind.
Ja, mein Name ist Gerlind Große. Ich bin von Haus aus Professorin für frühkindliche Bildungsforschung an der Fachhochschule in Potsdam, wohne aber hier in Leipzig und habe dann 2017 die verrückte Idee gehabt, man müsste mal eine Schule gründen, in der tatsächlich das Konzept so zusammengebaut wird, dass es all unser Wissen, was wir haben, darüber, wie Lernen gut funktioniert, tatsächlich aufgreift. Und mein Anstoßmoment, jetzt wird es ein bisschen schräg, liegt schon ein bisschen länger zurück. Das war eine Simpsons-Folge. Und zwar passiert da, dass Bart einen Intelligenztest machen muss und den Test vertauscht mit diesem Superschüler, den er da in der Klasse hat. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hat doch so einen ganz schlauen damit. Na, jedenfalls vertauscht er die Tests, schreibt seinen Namen auf dessen Ergebnisblatt und kommt dann in so eine hochbegabten Schule. Und dieses Setting in dieser hochbegabten Schule, wie die da frei sitzen und lernen dürfen, die Kinder, das hat mich ganz früh geprägt. Ich dachte, so müsste Schule sein. So wünsche ich mir das, dass man da als Kind, als Lernender sein kann und sich interessieren kann, explorieren kann, dabei begleitet wird. Ja, das prägt mich so ein bisschen als Bild und dann später bin ich über die Sudbury-Initiative gestolpert, habe mich da eingelesen, fand das dann sehr spannend, so als Gegenentwurf zum staatlichen Schulsystem erstmal, habe dann meine Kinder auch auf die freie Schule geschickt. War dann aber auch enttäuscht, sage ich mal, davon, dass da für mich dann wieder zu wenig Begleitung und Orientierung passiert. Ja, und daraus entstand dann der Wunsch zu sagen, hey, lass uns versuchen, eine gute Mitte zu finden.
Bei allen drei Geschichten hatte ich jetzt irgendwie Bilder im Kopf, wo junge Menschen irgendwie so Dinge machen, die sitzen da rum, vielleicht lesen die irgendwas, vielleicht basteln die irgendwas bei den Maker Days. Ich glaube, wenn ich diese Simpsons-Folge richtig habe, dann sitzen die irgendwie auf so Bänken und rundherum fliegen Vögel oder sonst was. Und der pessimistische Beobachter würde vielleicht sagen, was lernen die denn da? Und das ist vielleicht dann ja auch eine Frage, die wir mit dem Thema Lerndokumentation verbinden können. Weil die Frage, die sich ganz, ganz am Anfang stellt, ist ja tatsächlich die Frage, so, warum beschäftigen wir uns mit Lerndokumentation? Reicht das nicht aus, wenn wir das alles damit organisiert haben, dass da Lernen rauskommen soll? Und dann haben wir doch auch dieses System mit den Noten, das ist ganz gut dokumentiert. Wir fangen vielleicht mal so mit einem thematischen Überflug an. Also die Frage, bevor wir überhaupt über digitale Lerndokumentation sprechen, an Gerlind aus Forschungssicht ist, warum ist es überhaupt sinnvoll, über das Thema zu sprechen?
Genau, also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, die man hinzuziehen kann, um zu sagen, warum Kompetenzdokumentation oder Lerndokumentation wichtig und sinnvoll ist. Ich würde erst nochmal auf die Frage mit den Noten eingehen. Da bin ich tatsächlich ein großer Notengegner. Ich finde in dem Buch Eine Schule ohne Noten von Philipp Wampfler und Björn Nolte haben die das gut zusammengefasst. Wer das nochmal nachlesen will, was da so die ganzen theoretischen Hintergründe sind und empirischen Befunde, die es dazu gibt. Noten sind einfach ungerecht, sie sind demotivierend. Sie helfen nicht dabei, wirklich zu verstehen, was das Kind kann. Sie helfen dem Kind nicht zu verstehen, was es kann und was der nächste Schritt ist. Also Für mich sind Noten einfach nur ein Vehikel der Gesellschaft, um Leistungsauslese zu betreiben. Das ist das, was Noten machen. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht machen wollen und auch nicht machen sollten, weil es eben Kinder abstuft, kategorisiert, demotiviert. Insofern brauchen wir dringend was anderes als Noten. Und die verschiedenen Funktionen, die man da sieht, die es braucht, sind halt Feedback, sind, dass ich weiß, was ich kann, dass ich meine Kompetenzen sichtbar mache, dass die Lernbegleitungen wissen, was jedes Kind kann, um es gut begleiten zu können, um gut entscheiden zu können, was ist der nächste Schritt. Man kann argumentieren mit Deci und Ryan, mit Kompetenz empfinden. Erst wenn ich weiß, was ich kann, habe ich auch die Chance, sozusagen mich selbst umfänglich autonom und kompetent zu empfinden. Und das ist ein wichtiger Bestandteil auch für psychologisches Wohlbefinden. Also gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum man sagen kann, dass Noten zwar schlecht sind, aber Kompetenzdokumentation gut.
Ist es gleichzeitig in einen Topf zu werfen mit allem, was wir über individualisiertes Lernen diskutieren?
Es ist auf jeden Fall ja eine wichtige Voraussetzung, denn ich kann ja kein individualisiertes Lernen ermöglichen, wenn ich nicht weiß, wo das Kind steht und wo es gern hin möchte, was die Interessen sind, was es schon kann und was dementsprechend der nächste Schritt ist, den es jetzt machen kann.
Und vielleicht noch einen kurzen Abstecher in sozusagen die Geschichte der Bildungsforschung. Ist das jetzt irgendwie ein Thema, was jetzt, Stand 2025, ganz neu auf dem Tisch liegt? Oder würdest du sagen, naja, es gibt schon folgende Diskussionen?
Es ist uralt. Es ist wahnsinnig alt. Also man findet da wirklich auch schon Studien aus den 60er, 70er Jahren, wo das Thema sehr kritisch betrachtet wurde und wo auch wirklich empirisch eben rauskam, dass Noten nicht helfen. Tatsächlich kenne ich nicht so viele Studien, die untersucht hätten, wie und welche Art von Kompetenzdokumentation für das Lernen hilfreich ist. Was wir wissen, sind die Meta-Analysen von Hattie, der ja sein ganzes Buch dann Lernen sichtbar machen genannt hat, wo natürlich diese Art von Dokumentation ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, dieses Sichtbarmachens.
Mhm. Wechseln wir eine Ebene konkreter auf die Ebene der Schule. Christine, du bist die Schulleitung. Hm. Jetzt haben wir schon dreimal gesagt, hier, das ist der Ort, in dem wir sitzen. Und LEMO ist sofort, wenn man Leipziger Modellschule einmal geschrieben hat, eingängig. Aber trotzdem ist vielleicht noch erklärungsbedürftig, was überhaupt die LEMO ist.
Wir sind eine genehmigte Ersatzschule in freier Trägerschaft. Wer sich so ein bisschen damit auskennt, weiß, dass es dann Unterschied gibt zwischen anerkannt und genehmigt. Das ist für uns tatsächlich so, dass sie dann in Schulfremdenprüfungen gehen. Vielleicht noch, dass wir eine Gemeinschaftsschule sind. Wir sind genehmigt von der Klassenstufe 1 bis 12. Aktuell haben wir 86 Kinder hier von der 1. bis zur 10. Klasse. Das heißt also, wir wachsen so langsam in die Oberstufe bis hin zum Abitur dann hinein. Antonia hat es vorhin schon gesagt, es gibt Stammgruppen, also diese 46 Kinder und Jugendlichen sind aufgeteilt auf insgesamt 4 Gruppen. Also wir arbeiten jahrgangsübergreifend, 1. Klasse bis 3. zusammen, 4. bis 6. etc. Sie können hier alle Abschlüsse machen, wie an allgemeinbildenden Schulen, allerdings eben an anderen Schulen, wo sie dann die Prüfungen abnehmen. Wir legen sehr viel Wert auf gute Begleitung, also deswegen sprechen wir automatisch sowohl von Hortpädagoginnen als auch von Lehrkräften als Lernbegleitungen, die also, glaube ich, auch für die Kinder gar nicht so wirklich spürbar oder erkennbar ist, wer jetzt eine Lehrerin ist und wer eine Hortpädagogin ist. Das ist sozusagen in kleinen Teams organisiert, dass die jeweilige Expertise hervorkommt. Und wir haben uns von den Fächern verabschiedet. Wir geben keine Noten. Wir haben die Fächerverbindung sehr, sehr stark in den Vordergrund gelegt. Wir haben eine wissenschaftliche Begleitung durch einen Beirat, den wir ins Leben gerufen haben, dass also WissenschaftlerInnen mit uns kooperieren, mit Einzelnen, vor allem in der Erziehungswissenschaft der Universität Leipzig. Und letztendlich, das hatte ich gerne schon gesagt, wir haben das Modellschule genannt, ganz bewusst, weil wir verschiedene Dinge zusammenbringen wollen, wovon wir wissen, das soll mal in der Praxis ausprobiert werden.
Bei Podcasts ist es ja so, dass möglicherweise Jahre später hört, nachdem die Menschen das Gespräch aufgezeichnet haben. Jetzt müssen wir kurz historisch einordnen. Wir zeichnen auf zu Beginn des Schuljahres 2025/26 und man hatte das Gefühl, es ist ja eine relativ kleine Schule.
Es ist eine kleine Schule, die ganz glücklich ist darüber, dass sie jetzt im 5. Jahr noch relativ klein ist und wachsen möchte. Wir streben an, dass wir im nächsten Schuljahr auf ungefähr 220, wir unterhalten uns oft über die Zahlen, deswegen schauen wir uns ja an, und bis zu 400 wachsen wollen, weil natürlich auch die Größe, die Parallelität viele Vorteile bringt, natürlich auch Herausforderungen in der Teamgestaltung und so weiter, aber auch, dass wir mehr noch ermöglichen wollen, dass mehr Kinder hier auf diese Schule gehen können. Dass wir also jetzt mit sehr vielen Wachstumsfragen beschäftigt sind und auch mehr Stammgruppen parallel haben werden.
Wir machen schon mal den ersten verbalen Link, also wer parallel irgendwie sich anschauen will, wie das zu dem Zeitpunkt, wo Menschen da draußen das hören, ist, leipzigermodell.de ist eure Homepage. Richtig. Und da kann man das sehen. Das ist wie eine Zeitreisemaschine hier, so eine Website. Wir holen Antonia dazu zur Frage der digitalen Lerndokumentation. Weiß ich nicht, wie ihr euch das aufteilt. Ich wäre jetzt interessiert daran, wie das so im Alltag aussieht. Christine, musst du als Schulleitung sozusagen noch einen Rahmen geben? Kann Antonia schon erzählen, wie das so montagmorgens oder donnerstagnachmittags aussieht, was bei Lerndokumentation passiert?
Soll ich mal anfangen?
Ja.
Okay. Also wir haben letztendlich das vielleicht nur ganz kurz und dann ist es ja auch viel interessanter, die Praxis zu hören. Und es ist wichtig, die Kinder am Stand abzuholen, also dort, wo sie stehen. Deswegen haben wir uns natürlich ganz stark gefragt, okay, warum dokumentieren wir es irgendwie klar, aber vor allem was dokumentieren. Wir haben so die Lernstände am Anfang des Schuljahres sich anzuschauen, gerade wenn sie in den Übergang gehen. Wir dokumentieren die Lernprozesse, die Lernprodukte und laden die Kinder sehr stark dazu ein, selber zu dokumentieren, also sich selber zu reflektieren. Und wir geben durch die Dokumentation auch nochmal Rückmeldung an die Kinder.
Antonia kann das vielleicht noch ergänzen. Auch da würde ich vielleicht nochmal die Ebene mit reinnehmen, was ist an der Lemo vielleicht anders als das, was viele Menschen als Bild von Schule haben. Also ich glaube, an einer anderen Schule würde ich jetzt die Frage formulieren, so wie sieht es für dich als Lehrerin und für deinen Unterricht aus? Und wahrscheinlich würdest du dann schon stoppen und sagen, Moment, und was würdest du sagen, was passt nicht an der Frage?
Ja, das Wording ist tatsächlich bei uns ein bisschen anders. Wir sprechen nicht von Lehrer und Lehrerin. Wir bezeichnen uns als Lernbegleitungen, was vor allem daher kommt, dass wir SchülerInnen in einer sehr aktiven Rolle in ihrem Lernprozess sehen und wir als Lernbegleitungen nicht als reine WissensvermittlerInnen agieren wollen. Wir möchten die Kinder zum selbstständigen Lernen befähigen, sie individuell fördern, stärken, Entwicklungsfelder erkennen. Und wir bereiten im Grunde den Weg für alle Kinder, für ihre individuellen Lernprozesse und begleiten jedes Kind dann auf seinem eigenen individuellen Weg. Gleichzeitig ist auch der Begriff Unterricht einer, den wir hier nicht so verwenden. Wir arbeiten nicht in einem klassischen Unterrichtssetting, wie man sich das sonst so vorstellt, haben keine frontalen Phasen oder nur sehr, sehr gering, arbeiten eher in Kleingruppeninputs oder in eigenständigen Arbeitsphasen, wo wir dann unterstützend begleiten. Aber es ist tatsächlich ja anders, sich vorzustellen als an einer Regelschule. Genau, was man da so für ein Bild im Kopf hat.
Wenn du jetzt an deinen Arbeitsalltag denkst, wie sieht da digitale Lerndokumentation aus? Was machst du da?
Gute Lerndokumentation ist für uns unabdingbar, damit wir hier so differenziert und individualisiert arbeiten können, wie es auch unser Anspruch ist. Das beginnt, wenn wir das mal an einem Beispielkind durchgehen, schon am Anfang des Schuljahres, wenn standardisierte Lernstandsanalysen durchgeführt werden, im Lesen, Schreiben, Mathe vor allem, wo es erstmal darum geht, den Ist-Stand zu erfahren, um daran anschließend passende Inputs zu planen oder Materialien und Hilfen bereitzustellen. Und danach geht es dann weiter, dass für dieses Kind und alle anderen natürlich auch mindestens wöchentlich, teilweise täglich dokumentiert wird, was macht das Kind gerade. Genau, also der Lernprozess ist Teil der Dokumentation. Und daraufhin schauen wir dann auch immer wieder, wie geht es denn jetzt weiter und was braucht es dafür? Das Ganze ist auch die Grundlage für Lerncoachings, die Teil unserer Lerndokumentation sind. Das ist so geplant, dass in regelmäßigen Abständen im 1:1 zwischen Lernbegleitung und SchülerInnen ein Austausch stattfindet, wo das Lernen reflektiert wird, wo die nächsten Schritte geplant werden und wo vor allem auch die SchülerInnen in Verantwortung gebracht werden sollen für ihr eigenes Lernen. Da sind auch immer wieder die Momente, wo SchülerInnen selbst dazu befähigt werden sollen, ihr Lernen zu dokumentieren und ihre Lernfortschritte zu erkennen. Also die Dokumentation liegt da gar nicht nur bei einer Lernbegleitung, sondern auch bei den SchülerInnen selbst. Weiter geht's auch noch bei der Dokumentation von Lernprodukten. Da sind wir momentan sehr dran, Gelingensnachweise in unseren Alltag zu integrieren. Das ist im Grunde ein Nachweis darüber, dass eine bestimmte Kompetenz erfolgreich bewältigt wurde. Und man könnte es vielleicht vergleichen mit einem Test, ist aber doch grundlegend anders gedacht bei uns. Wir dokumentieren da zum Beispiel Teilkompetenzen, geben auch Ausblicke mit nächsten Schritten. Das ist also eher eine schriftliche Rückmeldung an die Kinder, Die Gelingensnachweise können zu selbstgewählten Zeitpunkten erbracht werden und auch mehrfach wiederholt werden. Also es ist genau wie so ein Test, an dem am Ende eine Note stehen würde, nur dass wir es versuchen anders zu machen und die Kinder zu befähigen, daran zu wachsen und sich daran weiterzuentwickeln. Und all die Dokumentation, die wir über das ganze Jahr so machen, fließt am Ende in Halbjahres- und Schuljahresrückmeldungen zusammen, was eine sehr detaillierte und konkrete Aufschlüsselung ist von all den Themen und Bereichen, die ein Kind in einem Schuljahr bearbeitet hat. Und das ist auch explizit an das Kind gerichtet und nicht an Eltern, weil wir eben vor allem möchten, dass die Kinder in ihrem Lernen voranschreiten. Und ja.
Ich würde jetzt eine Ebene konkreter mit euch gerne schauen auf die Frage, was heißt das digitale Lerndokumentation? Also nehmen wir mal an, irgendwie ich wäre jetzt eine Schülerin, ein Schüler bei euch. Was könnte ich denn sehen? Also was wäre das ganz praktisch? Kriege ich eine Word-Datei von dir per Mail geschickt?
Naja, genau an dem Punkt sind wir noch nicht ganz, aber es bringt in erster Linie ganz viele Vorteile für uns als Lernbegleitungen, dass wir den guten Überblick haben und eher dann in den Gesprächen wissen, wo steht jedes Kind. Wir haben das ganz transparent, können das durch das Digitale ganz leicht einsehen, verändern, anpassen und können dann eben gut in den Austausch mit den SchülerInnen, mit den Eltern gehen, um daran die nächsten Schritte zu planen. Das hat natürlich auch den Vorteil für uns als Lehrende, dass wir mit diesen digitalen Hilfsmitteln total viele Möglichkeiten haben, dass wir uns dadurch Übersichten erstellen lassen oder die nächsten Lernschritte schon automatisch generiert werden. Und all das sind so hilfreiche Sachen, die das Digitale eben mit sich bringt, so dass wir viel effektiver arbeiten können und das letztlich dann dadurch auch den positiven Effekt für die SchülerInnen hat, weil sie viel besser da abgeholt werden können, wo sie stehen.
Mhm. Habt ihr euch auf Ebene der Schule für irgendwie ein System geeinigt oder irgendwelche Standards, dass das nicht jede macht, wie er sie das gerade heute richtig findet?
Innerhalb der Schule, also des pädagogischen Teams auf jeden Fall. Also das sozusagen sind Dinge, die wir total wichtig finden. Antonia hat es schon angesprochen, wir arbeiten gemeinsam an Dokumenten, einfach auch, weil wir nicht alle immer hier sind und gar nicht die Zeit haben, uns dann noch einmal dazu zu besprechen, sondern es muss klar sein, es ist direkt einsehbar für alle gleichermaßen. Es gibt da keine Hierarchien. Die eierlegende Wollmilchsau, wo alles zusammenkommt, haben wir noch nicht. Wir haben uns da ein bisschen was angeschaut und haben gemerkt, okay, wir wissen ziemlich genau, wie komplex, und das wurde ja schon sehr deutlich, wie komplex es ist und was wir wollen, warum wir es wollen und was wir wollen. Und gucken da ganz speziell, wie wir die Dinge noch mehr miteinander verzahnen können. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen eine Baustelle, das ist klar.
Magst du ein Beispiel sagen, was sind die Dinge, die man noch besser verzahnen könnte beispielsweise?
Naja, es gibt sozusagen verschiedene Orte, wo sie stattfinden. Und dann ist es schon noch ein bisschen viel hin und her schieben, tatsächlich im Sinne der, dass sie nicht so gut miteinander verzahnt sind. Ich glaube, da kann uns Technologie noch mehr helfen. Mhm. Automatisierte Prozesse dahinter zu haben, das ist die Kompetenz, die damit gemeint ist und dadurch und so weiter. Das ist schon, im Moment haben wir da noch viel auf der Teamebene miteinander in den jeweiligen Systemen zu tun, aber ich glaube, das wird ein guter Weg werden.
Ja, ich würde das schon gerne noch mal ein bisschen untermauern. Also tatsächlich gibt es, glaube ich, noch kein System, was das wirklich kann. Also was den gesamten Flow von ich erfasse die Kompetenzen, ich analysiere sie, stelle sie gut grafisch dar, damit sowohl das Kind als auch die Eltern als auch die Lehrkräfte einen Einblick haben, wo stehe ich, was kann das Kind und das Kind selber auch gucken kann, was interessiert mich, wo will ich hin. Und dann sozusagen daran angebunden auch gleich noch den Empfehlungsalgorithmus, ja, also das Matching zu, was wäre jetzt gutes Material oder ein guter Kurs, vielleicht sogar der online als OER zur Verfügung steht, den ich da jetzt nutzen kann. So ein System habe ich noch nicht gesehen. Und die Systeme, die es gibt, scheitern auch oft daran, A, dass sie noch auf die alte Schullogik ausgerichtet sind, also auf den Ablauf, eine Lehrkraft legt fest, welche Aufgaben du digital machst, dann machst du die digital und dann werden sie irgendwie abgehakt. Das ist noch so die alte Logik von die Lehrkraft vergibt Aufgaben, der Schüler erfüllt die Aufgaben und dann bestätige ich die. So wollen wir ja nicht arbeiten. Das heißt, diese Systeme sind schon mal raus. Das zweite Problem ist, dass das Erfassen der Kompetenzen ein riesiger Aufwand ist, wenn das händisch passieren muss. Das haben wir jetzt in verschiedenen Systemen ausprobiert und jedes Mal festgestellt, dass diejenigen, die diese Systeme entwickelt haben, gesagt haben, ja, das ist total easy, das könnt ihr im Unterricht nebenbei, können die Lehrkräfte da ne, so die Kompetenzen reintickern, ist überhaupt kein Problem. Funktioniert aber nicht, wenn man als Lehrkraft im Unterricht wirklich die Kinder begleitet, dann hat man da keine Zeit, nebenbei irgendwo noch händisch aus einer Liste von Kompetenzen herauszusuchen, ah, okay, das ist jetzt Mathe, Algebra, Bereich da, ne, und dann irgendwie so diese Mini-Kompetenz, die da jetzt gerade geübt wird, dann irgendwie festzuhalten. Ist nicht machbar. Das muss automatisiert werden und mit den neuen Technologien, die wir haben, ist das auch definitiv möglich, aber noch nicht entwickelt.
Für mich, der es jetzt gar nicht kennt, ihr sprecht jetzt sozusagen von den Systemen, die Teile davon können oder es noch nicht gut können oder sowas. Das sind dann aber tatsächlich so Anbieter, die kommen und sagen, hier, damit könnt ihr eine Unterrichtsrundum-Sorglos-Lösung kaufen und da müsst ihr dann sozusagen aber dem Ablauf dieses Systems müsstet ihr folgen, damit das passen würde. Habe ich das bisher richtig verstanden? So?
Genau, ja. Also es gibt so ein ganz Rundum-System gibt es auch nicht. Meistens ist es eher entweder auf die Verwaltung oder auf die pädagogische Arbeit ausgerichtet, obwohl auch das ja eigentlich verknüpft sein muss. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn dann sind die auf eine bestimmte Logik hin gebaut. Und wenn wir diese Logik bei uns nicht führen, dann passt es nicht.
Und wir haben dann festgestellt, in unserer Art, wie wir es angehen wollen, ist es sowohl die Planung, zum Beispiel von der Lernzeit, als auch, also was mache ich eigentlich mit dem Kind und mit der Inputgruppe und so weiter, als auch die Dokumentation. Also es ist so ein bisschen beides. Und also was soll passieren und was ist passiert?
Ja.
Und das ist tatsächlich etwas, was wir total super fänden. Im Moment haben wir das an verschiedenen Orten, die wir dann miteinander verknüpfen. Total super. Klappt gut. Genau, da gucke ich Antonia an. Total schön. Und das letztendlich in einem guten System zusammenzubekommen, ist vielleicht das, was noch fehlt.
Damit ich das noch einmal vielleicht irgendwie mir ganz konkret vorstellen kann, Antonia, heißt das irgendwie, du hast ja auch nicht sowas wie eine Unterrichtsstunde, dass man sagen würde, du setzt dich danach hin und dann bereitest du das nach. Wann machst du das konkret, dass du irgendwie überhaupt was aufschreibst zu, was Schülerin XY jetzt gerade gemacht hat oder braucht oder so?
Also tatsächlich ist während der Lern- oder Projektzeiten kaum ein Moment da, um das direkt zu notieren. Tatsächlich passiert das oft im Nachhinein oder dass man sich am Ende der Woche die Materialien nochmal anschaut, nochmal ja, aus seinem Kopf zusammenkramt, was da alles passiert ist und das dann dokumentiert, sodass man ziemlich zeitnah ist wichtig, aber während des Geschehens ist es gerade nicht möglich.
Und ihr habt jetzt eben schon so im Nebensatz, ich glaube auch Antonia, bei dir irgendwie mal die Eltern erwähnt. Ist das denn so, dass die sozusagen sagen, das würde ich denn auch gerne alles sehen? Gibt es solche Eltern?
Auf jeden Fall möchten Eltern Einblicke in das bekommen, was ihre Kinder hier machen. Das ist ja auch ganz verständlich. Und gerade haben sie die Möglichkeit, sich alle Materialien anzuschauen. Aber wir haben gerade noch kein Tool, das sie irgendwie digital schauen könnten. An dem Lernbereich ist mein Kind gerade oder was sind die nächsten Schritte? Genau, da muss man sich überlegen, ob man das und wie man das in Zukunft möchte.
Und vielleicht auch noch, dass wir natürlich Gespräche führen mit den Eltern. Also das ist sozusagen auch bei uns natürlich Standard, dass sie jederzeit nicht nur kommen können, sondern dass wir die auch strukturiert abholen und so weiter mit Themenabenden zum Konzept, aber auch zu ihrem konkreten Kind. Und wir jetzt auch wollen, dass wir die Kinder in diesem Prozess, also mit den Eltern gemeinsam einbeziehen, also dass wir das vielleicht nochmal, um deutlich zu machen, dass wir sehr viel Wert auf Selbstorganisation legen, also die Kinder darin befähigen, das eigene Lernen zu lernen, also wie lerne ich gut, dass sie das auch letztendlich an ihre Eltern weitergeben können. Und ich glaube, das findet nochmal mehr Verbindung, als wenn wir es nur über Bande letztendlich spielen.
Machen wir vielleicht zum Abschluss der Frage nach irgendwie, was bei den digitalen Tools jetzt neu und interessant sein kann, vielleicht einfach einen Mini-Wunschzettel für Leute, die irgendwie Geld dafür hätten oder das als Produkt anbieten wollen oder sowas, sagen könntet, okay, folgende Sache muss auf diesen Zettel drauf, was ich von einem System erwarte, was wir für uns hier richtig produktiv, hilfreich nutzen können. Jeder hat einen Wunsch frei. Was schreibt ihr da drauf?
Willst du anfangen?
Ich fange mit einem ganz krassen Fremdwort an. Multimodale taxonomiefreie Kompetenzdokumentation. So. Erkläre ich beim nächsten Podcast.
Vielleicht zwei Sätze.
Okay, also multimodal heißt, ich möchte gerne, dass man aus Alltagsdaten, also Text, Video, Audio, egal was, sagen eine KI hat, die daraus automatisiert heraus extrahieren kann, welche Kompetenzen kann ich da drin erkennen. Und das taxonomiefrei heißt, ich muss nicht vorher ein Kompetenzraster eingeben, was die KI dann abarbeitet, sondern sie lernt quasi zu verstehen, was sind Kompetenzen und kann selber quasi dann auch wieder neue, weil es ständig neue Skills gibt, die entstehen, auch herauserkennen.
Und ist es irgendwie vollkommen in deiner Fantasie entstanden oder hast du schon mal irgendwo was gesehen, wo du dachtest, das ist schon halb in die Richtung, bitte die andere Hälfte dazu?
Wir haben dazu ein Konzept entwickelt, wo wir jetzt einen Antrag eingereicht haben, um das quasi dann tatsächlich ins Leben zu bringen, aber das existiert noch nicht.
Antonia, was würdest du dir?
Naja, mir geht es vor allem um die Praktikabilität im Alltag. Ich habe keine konkreten Vorstellungen, vielleicht weil ich auch einfach noch nicht das System kennengelernt habe, aber das wäre auf jeden Fall wichtig, wenn das mitbedacht wird, wie man das gut in einem individualisierten Lernkontext einbauen kann, ohne dass es im Nachhinein eine wahnsinnige Arbeit wird.
Mhm. Okay, jetzt möchte ich noch was anderes sagen. Okay, also ich wünsche mir vielleicht so, dass das natürlich noch mehr miteinander verzahnt wird und auch die Technologie, die es ja bereits schon gibt, auch gut eingesetzt wird und wir trotzdem nicht den Blick verlieren auf das sind Menschen, die da arbeiten, also die sozusagen am Kind arbeiten, dass die auch wirklich weiterhin am Kind arbeiten. Also ich glaube, das Verständnis für Lerndokumentation, das denke ich schon, und für den Weg des individualisierten Lernens wird sich steigern. Und ich wünsche mir ein praktikables, alltagstaugliches Unterstützungsform, die das stärkt, dass wir weiterhin gut am Kind sein können und uns weniger dann sozusagen um diese Hintergrundgerauschen kümmern.
Ja, und dass halt alle Komponenten der Lernreise wirklich miteinander verbindet. Ja, also die Planung, die Analyse, das Feedback etc., also alles, was dazu gehört.
Ja.
Ich denke, man kann wahrscheinlich noch ganz viele Aspekte davon vertiefen. Dafür brauchen wir 3 weitere Podcast-Reihen möglicherweise. Aber vielleicht können wir so einen Rundumschlag machen, dass jede von euch noch so einen Aspekt raushört, wo man sagen kann, ja, okay, das wäre schon noch, was wir in der nächsten Folge von dem Podcast zum Thema Lerndokumentation, individualisiertes Lernen vertiefen könnten. Habt ihr jeweils einen Aspekt? Christine, magst du anfangen?
Ich würde gerne noch mal ein bisschen darüber vielleicht noch mal ausführlicher sprechen. Vielleicht lest du uns noch mal ein, warum wir diesen aufwendigen Weg wählen. Also das haben wir versucht, so ein bisschen deutlich zu machen, um letztendlich deutlich zu machen, dass wir viele auch dazu einladen, gerne auch herzukommen oder dass wir darüber gerne sprechen wollen und das mitteilen, auch weil wir da tatsächlich uns auf dem Weg befinden, dass sich andere auch dafür begeistern. Letztendlich ist ja die Diskussion um Ziffernoten und so weiter schon auch ganz schön stark. Und da braucht es ja letztendlich auch Antworten, die richtig gut sind. Und ich glaube, wir sind da auf einem richtig guten, nicht nur Weg, sondern wir machen das richtig gut schon.
Antonia.
Ich wollte gern nochmal kurz unsere Gelingensnachweise rausholen, weil sie ja die Noten und Tests hier so ein bisschen abgelöst haben. Und es ja vor allem bei Leistungsüberprüfungen im Kontext von individualisiertem Lernen oft die Herausforderung gibt, wie man da mit Heterogenität gut umgehen kann. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einen einheitlichen Standard brauchen und nicht für jedes Kind einen eigenen Gelingensnachweis erstellen können. Das hat sich nicht als sinnvoll erwiesen. Und trotzdem möchten wir jedes Kind individuell betrachten, jeden Lernfortschritt individuell sehen. Und um das vielleicht an einem Beispiel ein bisschen griffiger zu machen, wir haben uns in der Lernzeit in Deutsch mit Vorgangsbeschreibungen beschäftigt. Das waren differenzierte Übungen. Da konnten sie im Grunde alles lernen, was es dazu so zu wissen gibt. Und im Anschluss wurde dann in der Projektzeit ein Papierfliegerwettbewerb veranstaltet, wo alle ihren selbstgefalteten Flieger ins Rennen schicken konnten. Daran anschließend folgte dann, dass zu diesen Papierfliegern eine Anleitung geschrieben werden sollte, mit genau dem Wissen, was also in der Lernzeit dran war. Und es gibt dann ganz klare Erwartungshorizonte, die den Kindern auch vorher schon transparent sind. Auf den Gelingensnachweisen stehen dann die gezeigten Kompetenzen schriftlich vermerkt, auch Ausblicke und Tipps ganz konkret, damit die Kinder also wissen, wie können sie selbst jetzt weiterarbeiten. Und auch gibt es die Möglichkeit, dann zu schauen, okay, da hat jetzt vielleicht an einigen Stellen das noch nicht so gut funktioniert, dann mache ich das nochmal, kann nochmal üben, kann nochmal mir die richtigen Infos dazu besorgen. Und es dann einfach nochmal versuchen, weil es sonst ja oft so ist, okay, ich habe was gezeigt, das hat nicht gereicht, es wurde eine schlechte Note und dann geht es aber zum nächsten Thema weiter. Genau das ist was, was wir anders machen wollen und wie wir trotzdem individuelle Voraussetzungen mit beachten können und auf die Niveaus eingehen können. Wir empfinden das als deutlich förderlicher, so vorzugehen für die Kinder.
Gerlind?
Und ich möchte zum Schluss nochmal den Blick ein bisschen weiten auf außerhalb der Schule, weil man weiß tatsächlich, dass am Ende, was wir im Leben wissen, zum allergrößten Teil gar nicht aus der Schule kommt, sondern dass wir das außerhalb der Schule erwerben in informellen Lernprozessen an verschiedenen sogenannten dritten Lernorten, Bibliotheken, Vereine etc. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir dahin kommen, dass das, was dort an Kompetenzen und Wissen erworben wird, auch mit sichtbar gemacht wird, dass wir das auch mitsehen und mit den Kindern mitbegleiten und dass wir uns als Schule dann mehr eben als, so hat es von Broker, des Lernens verstehen und eben oder Concierge, Unterstützer für das gesamte Lernen des Kindes und nicht nur das, was wir in der Schule quasi machen müssen, auch teilweise, um dann gute Prüfungen zu ermöglichen.
Ich sehe viel Nicken am Tisch. Mhm. Und es passt auch als Schlusswort. Dennoch habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, nee, Moment, die Aufnahme dürfen wir nicht beenden, ohne das noch gesagt zu haben?
Es war schön, auch mal den Anlass zu haben, eingeladen zu werden und mal kompakt miteinander mal darüber zu sprechen. Vielen Dank.
Danke euch.
Danke.
Und auch aus dem Studio noch einmal ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Gerlind Große, an Antonia Gleisberg, an Christina und überhaupt an das ganze Team der Leipziger Modellschule LEMO. Wir machen gleich weiter mit dem buntesten Format in unserer kleinen Radiosendung hier. Bei Lern Level Up fragen wir ja in jeder Folge PraktikerInnen, die in und um Schulen herumarbeiten, nach ihrem eigenen Lernen, wie die ihr persönliches Lernen, ihre eigene Weiterbildung verstehen und gestalten. Heute geht's um die folgende Frage. Wenn du auf dein eigenes Lernen blickst, wo hast du ganz individuelle und zu dir passende Wege gefunden, um dich weiterzubilden?
Hier ist Hauke Pöllert, Lehrer aus Niedersachsen und ich habe für mich insbesondere die sozialen Medien als Weiterbildungsort entdeckt. War es früher das Twitter-Lehrerzimmer, ist es heute eine Plattform wie LinkedIn, manchmal auch Instagram mit dem Insta-Lehrerzimmer, wo ich Ideen, Anregungen und Hinweise auf neue Möglichkeiten für den Unterricht bekomme und froh bin, auch meine eigenen Erfahrungen und Ideen mit vielen interessierten Kolleginnen und Kollegen teilen zu können.
Um einen eigenen, zu mir passenden Weg zu finden, habe ich gemerkt, dass ich über die Jahre mein persönliches Lernnetzwerk aufgebaut habe. Ein Begriff, den übrigens Lisa Rosa sehr stark geprägt hat. Durch Austausch, durch darüber reden, inspirierende Menschen kennenlernen und sich dadurch in Kontakt begeben und miteinander ständig weiterlernen. Das ist oft über die schulischen Grenzen automatisch hinweg passiert, hin zu Themen wie modernes Leadership oder Formen des Lernens, die anders sind zum Beispiel, die ich dann wiederum mitnehme, um dann in meinen Kontexten in meiner Schule weiterzuentwickeln.
Hallo, mein Name ist Thorsten Becker, Fort- und Weiterbildner aus dem Saarland. Der Gamechanger für das eigene Lernen waren bei mir Netzwerke, in denen ich kontrovers und interdisziplinär das jeweilige Thema betrachten und diskutieren kann.
Hier spricht Nele, Pädagogin im E-Bildungslabor. Für mich passende Wege der Weiterbildung habe ich vor allem im Internet gefunden und da ganz selbst organisiert durch den Aufbau und die kontinuierliche Pflege von einem persönlichen Lernnetzwerk. Im Zentrum steht da meine eigene Webseite, über die ich Sachen teilen kann und dann natürlich auch immer wieder Rückmeldungen dazu bekomme. Ganz genauso lese ich aber auch Blogs und Webseiten von Kolleginnen und Kollegen. Dazu nutze ich einen Feedreader. Gleichzeitig bin ich auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv, hier vor allem im Fediverse bei Mastodon.
Hallo, hier ist Joscha Falk. Ich bin Lehrer, Fortbildner und Schulentwickler aus Bayern. Mein individueller Lernmix besteht aus meinem Netzwerk, in dem sich inspirierende Menschen befinden. Mit manchen bin ich fast täglich in Kontakt, mit anderen tausche ich mich über die Ferne aus. Sehr wichtig ist auch Social Media für mich, für die tägliche Inspiration, aber auch zum Reflektieren aktueller Entwicklungen. Hier bin ich vor allem auf LinkedIn und Instagram unterwegs. Und zuletzt möchte ich auch Podcasts und Fachliteratur nicht missen, um tiefer in ein Thema eintauchen zu können.
Wir hörten in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens erstens Hauke Pöhlert, Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen, Christine Nahr, Schulleiterin der Leipziger Modellschule LEMO, Thorsten Becker, Fachreferent für digitale Lernpädagogik und Lerndidaktik am Bildungscampus Saarland, Nele Hirsch, Bildungswissenschaftlerin und Pädagogin in dem von ihr gegründeten E-Bildungslabor, Joscha Falk, Lehrer, Schulentwickler sowie Referent und Fortbildner für Innovation in Schule und Unterricht. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ganz zu Beginn dieser Folge habt ihr schon mal die Stimme von Dr. Kai Adenstedt gehört. Der hat gesagt, dass das trotzdem für ihn an ein kleines Wunder grenzt. Und das trotzdem, von dem er redet, ist genau das Oberthema unserer kleinen Rubrik hier. Die heißt nämlich Hashtag trotzdem, weil es um Geschichten geht, in denen vielleicht die Bedingungen für Fortbildung und für Schulentwicklung nicht unbedingt ideal sind und trotzdem spannende und erfolgreiche Geschichten entstehen. Dr. Kai Arnstedt habe ich erreicht in Halle. Den Rest hört ihr jetzt direkt im Gespräch. Los geht's.
Ich spreche mit Dr. Kai Adenstedt. Er ist Regierungsschuldirektor im Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung in Sachsen-Anhalt. Dort leitet er eine Fachgruppe, die heißt Digitale Transformation und schulische Medienbildung. Und seit 2023 leitet er die dazugehörige übergeordnete Abteilung Digitalität in der schulischen Bildung. Kai, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst erstmal.
Ja, ich freue mich auch.
Im Rahmen eurer Arbeit habt ihr ein neues Projekt initiiert, das heißt Lernwelt Sachsen-Anhalt. Lernwelt ist jetzt ja erstmal ein Begriff, damit kann man schnell was anfangen. Es hat wohl irgendwas zu tun mit Fortbildung und Schulentwicklung, habe ich geraten. Und wenn man dann auf der Website ist, dann sieht man so ein kleines Erklärvideo. Und schon bevor man auf Play gedrückt hat, sieht man, dass da das verzweifelte Wort steht, Digitalisibigibu. Das heißt, ihr habt möglicherweise häufig die Situation, die du jetzt auch mit mir hast, ein Erklärbedarf. Was macht ihr da eigentlich?
Ja, genau. Unser Projekt Lernwelt Sachsen-Anhalt adressiert nämlich in erster Linie pädagogische Transformation und gar nicht so sehr Digitalität oder Digitalisierung, sondern es geht um das Lehren und Lernen in dieser Zeit.
Was heißt das pädagogisch definiert?
Ja, das pädagogische Feld ist natürlich groß. Es ist tatsächlich so eine ganze Welt. Es gehören verschiedenste Teilprojekte, daher auch zur Lernwelt Sachsen-Anhalt. Das beginnt beim Kernprozess, dem Lernen, das wir in einem Teilprojekt besonders adressieren. Es geht aber auch bis hin zum systematischen Einsatz von Lernsoftware, aber auch von mobilen Makerspace-Modulen, die ausleihbar sein sollen für Schülerinnen und Schüler und Schulen. Ja.
Jetzt ist es so, dass ich aus vielen Ländern oder von vielen Orten höre, dass nach Corona eigentlich das Interesse an so Digitalisierungs-Irgendwas-Fortbildung nicht gerade ganz oben geblieben ist. Ihr habt jetzt aber das eher größer und ganzheitlicher aufgezogen. Warum glaubt ihr, dass es trotzdem funktioniert, mit einem größeren Angebot zu starten?
Also zunächst einmal ist es so, dass wir uns auf bestimmte Kernziele konzentrieren. Das ist das Online-Lernen und da wollen wir eben genau nach Corona aus den Erfahrungen von Corona ansetzen und überlegen, wie kann denn das selbstgesteuerte Lernen in den Schulen stärker Eingang finden. Und das Neue, was wir machen, ist, dass wir das mit geschultem Personal machen, mit Technik, die in den Schulen funktioniert, mit geeigneter Lernsoftware. Viele Erkenntnisse, die in der Corona-Zeit gewachsen sind, zugegebenermaßen an Punkten, wo wir wussten oder feststellen mussten, hier hapert es. Und diese Brücken zu überschreiten, das ist Ziel dieses Projektes, um eben Transformationsbrücken zu überschlagen. Ja.
Welche Zielgruppen sprecht ihr an und wie gut erreicht ihr die bisher?
Also im Teilprojekt Online Lernen arbeiten wir mit interessierten Schulen zusammen, die Lust haben auf pädagogische Transformation. Das kann allein schon die Motivation sein. Manche Schulen haben zugleich aber auch besondere Bedürfnisse, wie eine durchaus sehr herausfordernde Unterrichtsversorgung. Lehrermangel ist bei uns in Sachsen-Anhalt ein Thema. Aber das alleine genügt nicht. Es muss sozusagen schon der Wille der Schule da sein für pädagogische Entwicklungsprojekte, die das selbstgesteuerte Lernen oder ein anderes Lernen in den Blick nehmen. Und insofern sind das erstmal unsere Zielgruppen, diese Lehrkräfte und diese Schulleiterinnen, die Bock darauf haben, mit ihren Schülern so einen Weg zu gehen.
Sind es in erster Linie dann Schulen, die schon besonders gut aufgestellt sind und dann noch mehr lernen wollen, oder könnt ihr breitere Gruppen ansprechen?
Nein, das ist kein Kriterium. Entscheidend ist eher, klar, dadurch, dass wir es auf Distanz machen, funktioniert es nur mit Internet vor Ort. Aber das ist in den Schulen Sachsen-Anhalts gegeben. Was manchmal schon noch ein Problem ist, ist die WLAN-Versorgung in der Schule. Das können wir aber mit Technik, die wir dann landesseitig bereitstellen und dem Schulträger damit unter die Arme greifen oder beziehungsweise einfach einen Weg ermöglichen, ohne hier an den Schulträger heranzutreten. Das ist auch so eine Transformationslücke, die überbrückt wird. Können wir das bewerkstelligen? Und genau.
Ich habe ein bisschen auf der Website geschaut und ihr geht da ja auch schon unterschiedliche neue Wege in der Fortbildung. Also man kann online auch ohne Anmeldung, man kann in Selbstlernkursen bei euch arbeiten. Welche Erfahrung macht ihr da?
Ja, das sind alles flankierende Maßnahmen, die wir ergreifen, weil die Erkenntnis ist zweifelsohne die, dass die Heterogenität nicht nur im Klassenraum vorherrscht, sondern auch in der Lehrerschaft. Und insofern brauchen wir in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt, und die meisten deutschen Bundesländer sind Flächenländer, brauchen wir verschiedenste Formate. Die Selbstlernkurse, ja, sie gibt es, und teilweise tauschen wir uns ja auch bundesländerübergreifend auch damit schon aus, mit guten gemachten Kursen, die manchmal noch adaptiert werden müssen. Allein das ist aber auch nicht die Lösung für 100% aller Lehrkräfte. Da gibt es einen Fanclub für, aber wir müssen eben dieses Format anbieten für zentrale Themen, die wir bearbeiten können. Wir brauchen aber diese Vielfacettigkeit der Formate in Länge, aber auch in Form und Darbietung. Wir brauchen auch Präsenzformate immer wieder, aber an den richtigen Stellen, und wir brauchen sie im richtigen Mix. Und wir haben jetzt zuletzt eben auch gesagt, wir gehen auf Online-Fortbildungen am Nachmittag oder am Abend. Familienfreundlich kann auch heißen nach 20 Uhr. So haben wir für unsere KI-Fortbildung die Hälfte der Lehrerschaft Sachsen-Anhalts online fortgebildet. Das ist ein Riesenerfolg, und ich bin auch sehr glücklich, dass unsere Lehrkräfte diesen Weg so mitgegangen sind. Und das zeigt uns, okay, müssen wir einfach mal ausprobieren, was heute wirkt. Und das ist sozusagen der DNA-Kern vom Projekt Lernwelt Sachsen-Anhalt, dass wir sagen, das ist ein Entwicklungsprojekt. Es ist nicht abgeschlossen, gibt einen zunächsten Laufzeitraum, aber innerhalb dieses Laufzeitraums genehmigen wir uns auch als Bildungsverwaltungseinrichtung, als Landesinstitut Erfahrungswerte. Und wir dürfen auch an bestimmten Punkten abbiegen und sagen, das war nicht erfolgreich. Und genau das ist wichtig, um herauszufinden, was braucht dieser Markt, was brauchen unsere Akteure im Feld heute, im Hier und Jetzt, um das morgen zu gestalten.
Du hast jetzt einerseits beschrieben, dass ihr nicht überall auf die einfachsten Bedingungen für die Schulen trefft, aber du hast andererseits auch davon berichtet, dass ihr gerade beim Beschreiten neuer Wege schon Erfolge vorweisen könnt. Wenn man sich jetzt diesen Widerspruch so anschaut, inwieweit seid ihr gerade wegen dieses Widerspruchs erfolgreich, oder inwieweit ist es eine Geschichte unter unserem Hashtag trotzdem?
Also das trotzdem ist eigentlich für mich an der Stelle so ein kleines Wunder. Man könnte sagen, in so einer Situation, wo die Unterrichtsversorgung so schlecht ist, wo es so vielfältige Herausforderungen in den Städten gibt, aber auch auf dem Land, ist eigentlich gar kein Raum für ein pädagogisches Entwicklungsprojekt, weil der Fokus auf anderen Dingen liegen muss. Aber wir haben eben die Möglichkeit bekommen, und ich bin sehr dankbar dafür, dass das Landesinstitut dieses Projekt mit Lehrkräften, die abgeordnet sind an das Landesinstitut, zur Arbeit mit Schulen vor Ort das umsetzen darf. Wir machen es also nicht an den Schulen vorbei, sondern die abgeordneten Lehrerstunden, die gehen auch wieder ins Feld hinein und nach Möglichkeit perspektivisch mit einer skalierenden Wirkung. Das trotzdem und das neu ist, dass wir als Landesinstitut erstmalig selber auch in die Lage kommen, uns an Schüler zu wenden innerhalb dieses Projektes. In der Regel sind wir ja nur für Lehrkräftebildung da. Wir zeigen aber hier am Live-Objekt oder im beobachtbaren Labor quasi, wie wir meinen, wie es umsetzbar ist, um hin zu anderen Lernformaten zu kommen. Nicht mehr nur darüber reden, sondern auch zeigen, wie und dabei auch erfahren, welche Knackpunkte es gibt. Und was es noch ein bisschen herausfordernder macht, ist, dass wir es eben nicht vor Ort an Schulen im analogen Präsenzbetrieb machen, sondern wir machen es auf Distanz. Und meine Theorie ist, wenn uns das gelingt oder an wesentlichen Punkten gelingt, zu zeigen, dass das auch so geht, selbst online. Und wir machen das auch primär mit der Schulform Sekundarschule. Wenn es auch mit dieser Schülerschaft gelingt und in dieser Schulform, dann kann es auch an anderen Orten gelingen. Es wäre deutlich leichter, es beispielsweise ja in der Oberstufe auszuprobieren und da hybride Formate sich zu überlegen und asynchrone Formate. Aber nein, wir beginnen in Klasse 5, 6 aufwachsend in der Sekundarschule.
Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr neugierig und hoffe, wir haben bald wieder eine Gelegenheit, um über eure Zwischenstände zu sprechen. Denn auch ich habe das Gefühl, das ist ein kleines Wunder, was da passiert, dass ihr trotz schwieriger Umstände gerade neue innovative Wege gehen könnt und offensichtlich damit auch erste Erfolge habt. Alles Gute für den weiteren Weg.
Ja, ich danke.
Ganz herzlichen Dank auch nochmal aus dem Studio. Für alle, die jetzt mehr wissen wollen, kommt hier eine Adresse, nämlich www.lsaurl.de/lernwelt. Nochmal www.lsaurl.de/lernwelt. Dort gibt es viele Informationen, Videos, Texte, Übersichten zum Projekt, das Kai gerade beschrieben hat. Und hier kommt noch ein Hinweis, der uns ganz frisch aus der Druckpresse, hätte man früher gesagt, erreicht hat, direkt vor Aufnahme dieses Podcasts. Und zwar hat der Kompetenzverbund Lernen Digital gerade eben, wir schreiben Oktober 2025, eine Tagung in Potsdam auf die Bühne gebracht und jetzt schon die Dokumentation online gestellt. Die Tagung hieß Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung gestalten. Und wenn man sich da die Keynotes oder das Panel anschaut als Video, da geht es originellerweise auch um individuelle Förderung. Wer noch mehr wissen möchte, ihr bekommt regelmäßig Updates per E-Mail, wenn ihr unseren Newsletter abonniert oder Lernen Digital bei LinkedIn folgt oder bei YouTube folgt oder bei Instagram folgt oder einfach alles drei, so mache ich das. Mein Name ist Joran Musmeerholz. Dieser Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt's jetzt wieder jeden Monat neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.